Wir wollen wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavaleso Atraga Chanto Devata Sadammang Munirachasa Sunanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, einige von euch kennen das Chanting. Seid herzlich eingeladen, da auch mitzumachen, mitzusingen, mit einzuladen, mit die Anerkennung und Wertschätzung für den Buddha auch zum Ausdruck zu bringen, wenn es passt für euch. Ja, wir haben die letzten Tage vom Vertrauen gesprochen. Das war so ein wichtiges Thema, so ein Zugang für unseren spirituellen Weg, für unseren Lebensweg. Wir haben dann die letzten Tage auch versucht, oder ich habe versucht, so gut es möglich ist, so ein, ja, einen gewissen Rahmen zu geben, ein gewisses Bild auch aufzuzeichnen, ja, ein gewisses Verständnis auch für einen spirituellen Weg zu erwecken, so gewisse Weisheit auch zu entfalten. Ja, und ich hoffe, da ist einiges angekommen und da ist einiges vielleicht in Resonanz gegangen und da ist ab und zu mein Ja irgendwie innerlich hochgekommen und vielleicht ist damit verbunden auch so ein Entschluss gekommen oder so eine, ja, gewisse, ja, Begeisterung wäre natürlich super, oder ein gewisses Engagement. Ja, diesen Weg möchte ich gehen, diesen Weg, wo ich mich mehr vielleicht in meinem Leben auf das Heile, auf das Schöne ausrichte, ohne dabei das andere zu verdrängen. Das ist ja manchmal so, das ein bisschen, was dem positiven Denken so vorgeworfen wird. Ja, wenn man jetzt positiv denkt, dann verdrängt man damit ja alles, was sonst noch auch an Wahrheit da ist. Ich glaube, wir können alle das ganz gut vertragen, ein bisschen mehr positiv zu denken. Aber vor allem, was wir tatsächlich machen können, ist, uns ganz einfach mehr auf das Heile auszurichten, das sowohl in uns vorhanden ist, als auch in der Welt natürlich vorhanden ist. Ich habe ja da auch jetzt viel davon gesprochen, über Kraftquellen, die wir finden können, auch im Außen und im Innern. Und Kraftquellen, das muss nicht immer ganz was Spektakuläres und Großes sein, so das kann auch was Schlichtes sein, das können auch Blumen sein, das können auch Insekten sein und die gibt's ja auch überall und allein mal so diese Bienen und die Hummeln und die kleinen Kolibri, da sagen immer Kolibri dazu, der heißt, wie heißt der nochmal? Taubenschwänzchen. Taubenschwänzchen, ja. Den Taubenschwänzchen zu beobachten und die Falter und die Schmetterlinge, also das ist schon auch was sehr, sehr Beglückendes und Erfreuendes. Und da würde man auch nicht sagen, das ist jetzt so was Außergewöhnliches, das niemandem zur Verfügung steht. Jeder weiß ja auch Stellen und vielleicht Gärten, wo das auch zu finden ist. Und jetzt sind wir hier, also jetzt sind wir hier an diesem Ort. Und ich muss sagen, ich bin diesmal besonders angetan. Ich kenne den Ort ja von Anfang an, das Buddha-Haus. Ich habe ja war ja 89 dabei, als wir hier eingezogen sind, renoviert haben. Und damals der Charlie Pilz und ich waren so vor Ort und der Heinz Reuger, der hat viel organisiert. Und dann haben wir mit Firmen zusammengearbeitet und ja, und dann hat's geheißen, Ayakema kommt Ende Mai. Wir sind am 1. Februar eingezogen in eine, ja, das war so eine Privatpension. Und dann hat's geheißen, Ayakema kommt Ende Mai und am 25. Mai ist der erste Meditationskurs. Und ja, wir hatten da gut 3,5 Monate Zeit, aus einer Privatpension ein Meditationszentrum zu machen. Irgendwie ist es uns gelungen. Ne? Also auch manchmal, wenn man so irgendwie das Gefühl hat, das soll sein, dann passiert es auch. Also ich war von Anfang an da und habe den Platz von Anfang an mitbekommen, in natürlich unterschiedlichen Zuständen, zu unterschiedlichen Zeiten. Und muss sagen, also so schön wie er momentan ist, also das ist momentan besonders. Also so dieser Garten und natürlich auch der Meditationsraum, der war ja auch nie so schön, wie er jetzt ist. Ja, und das Haus, alles läuft ja picobello. Wir haben relativ viele Einzelzimmer, wobei wir könnten noch mehr Einzelzimmer haben. Das ist ja so ein bisschen die Entwicklung, dass alle noch mehr Raum für sich haben wollen. Auch ganz okay, denke ich. Für manche ist es nicht so wichtig. Ich weiß noch, wo ich den ersten Meditationskurs bei Ayakema mitgemacht habe, das war in Scheibs in Österreich, 85. Das war ein Sechsbettzimmer, 3 Stockbetten, so alte Metallbetten, die übereinander waren. Und ja, und es war, man hat da sich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es war halt so. Tanja will sich jetzt auch gerade für einen Kurs anmelden, wo es nur eigentlich so große Lager gibt. Und ja, das wird schon auch vielleicht eine interessante Erfahrung, das auch einmal wieder zu erleben. Aber wenn man sich dann so reingibt, es ist eben so, kann das schon auch okay sein. Aber wenn es anders möglich ist, natürlich auch okay. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Platz. Also der ist momentan so schön und wo ich auch so das Gefühl habe, da sind alle Naturwesen und alle Devas und Elementarwesen so am Arbeiten, dass der Platz dieses Jahr, wo Ayakema ja 100 Jahre geworden wäre, am 25. August, dass das dieses Jahr vielleicht besonders schön ist. Also so kommt es mir ein bisschen vor, dass die das auch irgendwie die Wesen mitbekommen, da ist ja dieses Jahr was Besonderes auch geboten. Ich weiß noch, als Ayakema gestorben ist und wir dann, es ist ja am 2. November 97 gestorben und wir hatten dann, natürlich, sie wurde verbrannt, wir bekamen die Urne und es war eben klar, dass wir sie hier beisetzen wollen in der Stupa. Und dann war eben der Gedanke, wann machen wir das? Und wir haben dann den Mai gewählt, 98, das Vesakfest, Vollmond im Mai, 98 haben wir als Datum gewählt und war wunderschönes Wetter. Wir hatten ein großes Zelt auf der Nachbarwiese aufgebaut für 500 Menschen, konnten da sein. Ja, und dann war die Zeremonie. Und ich habe die Urne von dem Zelt, die hat man zuerst vorne im Zelt aufgestellt und ich habe dann die Urne getragen und rübergebracht und dann hatte ich da noch ein Loch offen gelassen und dann die Urne da reingetan und dann zugemacht. Und in dem Augenblick, wo ich die Urne da reingetan habe, ist auf einmal so Wind losgegangen und die Obstbäume, die gerade im Blühen waren, die haben ihre Blüten verschenkt und haben die so regnen lassen. Es war ein Blütenregen, wo die meisten gedacht haben, was ist das jetzt? Also es war ein besonderes Zeichen. Und wo ich damals auch schon das Gefühl hatte, die Elementarwesen, die sind da, die Devas, die sind da, die machen da mit, die sind auch anwesend. Und momentan ist fast wieder so ein bisschen eine ähnliche Kraft da und da ist ja auch ein Feier, soweit ich weiß, glaube ich, am 25. August, wo, glaube ich, 26. Ja, entweder am 25. oder 26. Wo, glaube ich, alle eingeladen sind. Also seid ihr auch, sage ich jetzt mal so, seid ihr auch herzlich eingeladen zu kommen und den Tag eben da zu verbringen und vielleicht ja auch das zu erleben, was da für eine besondere Stimmung dann auch da ist. Aber wir müssen nicht unbedingt an dem Tag extra uns darauf ausrichten, hoffentlich passiert da wieder was Spektakuläres. Momentan, wie gesagt, ist eh schon auch so besonders. Und ja, das liegt daran, ob wir uns auch natürlich dafür öffnen, für dieses Besondere und für dieses Heile und für dieses Schöne und für dieses Lichte. Und das ist vielleicht so etwas, was wir in dem Kurs vielleicht besonders auch mitbekommen können, dass es auch an uns liegt, wohin wir unseren Geist richten. Dass es unsere Wahl letztendlich ist, ob wir uns immer wieder auf das Schwere ausrichten, das Problematische, das Sorgenvolle ausrichten, das Bedrückende ausrichten, oder ob wir uns immer wieder auch zwischendrin zumindest darauf ausrichten, was alles Schönes in einem menschlichen Leben, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, im Leben vorhanden ist und da eben vielleicht auch ein bisschen so Kraftquellenforscher werden oder heile Plätzeforscher oder heile Momenteforscher werden. Also wie immer wir das ausdrücken wollen, aber vielleicht so eine neue Ausrichtung für unser Leben auch so kreieren. Und da merke ich selber, also da kommt eine gewisse Begeisterung auch in mir hoch und Mensch, das ist doch ein toller Beruf, Kraftquellenforscher. Was für einen schönen Beruf könnte es denn geben? Ob ich jetzt zusätzlich noch einen anderen Beruf habe oder schon im Rentnerdasein bin oder was auch immer, ich kann doch das auf alle Fälle machen. Ich kann es in der Meditation machen und ich kann es in meiner sogenannten Freizeit machen. Ich kann es in meinem Beruf machen. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo wir unseren Geist so oder so ausrichten können. Und das ist vielleicht nochmal etwas, wo wir uns bewusst machen können. Wir haben da Möglichkeiten. Auch wenn vielleicht manchmal gewisse Verpflichtungen da sind und wir auch manchmal so vielleicht sogar überfordert sind oder auch erschöpft sind von dem, was wir so im Alltag machen müssen. Trotzdem ist es möglich, unseren Geist immer wieder auch auf was Heiles auszurichten, ihm immer wieder auch vielleicht so kleine Inseln zu geben, so kleine Zwischenräume zu geben, so kleine Momente zu gönnen, wo er mal durchschnaufen kann. Und das ist ja etwas, was wir auch in der Meditation auch lernen, wo wir auch versuchen, mal so Inseln zu schaffen, Momente zu schaffen, wo er mal Ruhe ist, wo wir mal aussteigen aus diesem ewigen Tun, aus diesem ewigen Machen müssen, aus diesem ewigen Bedenken müssen. Und das ist natürlich eine Übungssache und gleichzeitig ist natürlich auch verbunden mit einem Entschluss, dass wir tatsächlich auch einen Entschluss treffen. Ja, ich möchte meinen Geist und mein Herz mehr in die Richtung trainieren. In der Meditation ist der Augenblick, wo das Haupttraining stattfindet. Natürlich, wenn man dann sagt, zu Hause habe ich keine Zeit mehr zum Meditieren, ist es nicht möglich, dieses Training weiterzuführen. Dann muss man vielleicht schauen, was man von so einem Kurs mitnimmt, dass da vielleicht dieses Training, das wir hier gemacht haben, dass das eben weiterwirkt, nachwirkt. Und dass wir da eben das lernen, immer wieder unseren Geist nochmal neu auszurichten. Und das können natürlich auch große Projekte sein. Da habe ich ja auch davon gesprochen. Wir haben ja auch diesen kurzen Video da gezeigt, wo wir eben von unserer Forschungsreise, von unserer großen Forschungsreise auch Bilder mitgebracht haben. Das ist natürlich auch etwas, dass man sagt, ja, ich möchte immer wieder, wenn es irgendwie möglich ist, am Wochenende mal irgendwie dafür verwenden, um vielleicht auch einen Platz aufzusuchen, wo ein alter Baum steht, einen Platz aufzusuchen, wo ich weiß, der tut mir gut, einen Platz aufzusuchen, wo ich auch eine gewisse Ruhe habe, wo eine gewisse Stille auch vorhanden ist. Oder eben auch mal einen Urlaub so zu verbringen, dass ich eben Orte aufsuche, wo es eben ursprünglicher ist, wo es heiler ist, vielleicht noch ein bisschen natürlicher ist. Wobei es gar nicht so einfach ist. In Deutschland zum Beispiel ist 99,4% unserer Fläche in Deutschland ist Nutzfläche. Also das ist nicht so viel, 0,6% ursprüngliche Natur, die da noch übrig bleibt. Aber manchmal ist es auch so, Nutzfläche ist manchmal auch noch, ja, ganz schöne Natur. Vielleicht nicht ganz ursprünglich, aber doch noch relativ ursprünglich. Zum Beispiel, wir haben uns jetzt vorgenommen, einmal in den Bayerischen Wald zu fahren und da vielleicht einmal ein paar Tage auch zu verbringen. Da wurde ja, ich glaube, vor 50 Jahren oder was das schon war, oder ziemlich lang, wurde so ein Naturschutzgebiet ausgewiesen und wurde der Entschluss gefasst, das jetzt einmal vollkommen in Ruhe zu lassen und da nicht mehr einzugreifen. Also das nicht in irgendeiner Weise zu nutzen, aber auch nicht irgendwie sozusagen unsere menschlichen Vorstellungen, wie ein Wald zu sein hat, da immer wieder reinzubringen. Und der Wald, der damals in einem ziemlich erbärmlichen Zustand war, das war die Zeit von dem sauren Regen, wo auch viele Bäume auch gestorben sind. Der Wald hat sich inzwischen erholt und muss einen sehr bemerkenswerten, sehr bemerkenswerte Qualität auch wieder bekommen haben. Ja. Aber vielleicht habt ihr auch zu Hause so Orte, wo ihr auftanken könnt. Und vielleicht habt ihr zu Hause auch eine Meditationsecke, wo ihr immer wieder mal in die Ruhe, in die Stille kommen könnt. Auch das ist schon eine Beschäftigung mit dem Heilsamen, mal sich zu überlegen, wo könnte ich denn mir so eine Insel schaffen? Wo könnte ich mir denn so eine Oase schaffen? Bei Oase fällt mir immer wieder ein, dass wir so ein tolles Autokennzeichen haben. Wir haben das Autokennzeichen OA, das ist Oberallgäu. Und dann war es natürlich nahegelegen, das mit SE zu ergänzen, sodass wir jetzt auf dem Nummernschild Oase haben. Wir sind jetzt zwar umgezogen, aber wir haben natürlich das alte Nummernschild behalten. Das geben wir auch nicht mehr her, Oase. Und es ist auch so Erinnerung. Es ist klar, das ist so ein VW-Bus, kleines Stück, das uns gehört und wo wir uns zurückziehen können, wo wir immer wieder auch vielleicht einmal kurz unterwegs sein können und immer wieder so eine Oase, eine äußere Oase erleben können und gleichzeitig natürlich auch so diese innere Oase immer wieder entfalten können oder antriggern können oder so uns daran erinnern können. Also eigentlich muss ich auch zugeben, jedes Mal, wenn ich das Kennzeichen sehe, na, ist auch dieser Gedanke da, Oase, ja, zur Ruhe kommen. So ein bisschen Insel haben. Ja. Und wir brauchen das alle. Ja. Wir brauchen das alle. Es gibt niemanden, der ohne dem auskommt, ohne solche Inseln auskommt, ohne solche Oasen auskommt. Gerade wenn man in einem herausfordernden Beruf auch vielleicht ist, wenn man vielleicht dann auch noch Familie hat und ja gar keine Zeit mehr für sich hat. Wie soll man dann ein Kraftquellenforscher werden? Vielleicht gerade da ist es besonders dringend notwendig, diesen Entschluss zu fassen und eben vielleicht auch für sich auch zu sagen, ich muss mir eine Situation schaffen und nur ich kann die Situation schaffen. Klar, auch wenn wir gewisse Verpflichtungen haben und vielleicht es so ausschaut, ich kann das nicht wirklich umsetzen. Und trotzdem ist es doch so, dass wir alle unser Leben kreieren, dass wir alle unseren Lebensraum, unsere Umgebung auch irgendwo geschaffen haben, dass wir alle uns vielleicht den Wohnort ausgesucht haben, dass wir uns alle den Beruf ausgesucht haben, dass wir uns alle vielleicht die Familie ausgesucht haben. Zumindest wird es in spirituellen Traditionen auch immer wieder erwähnt, dass wir uns schon von Anfang an auch unsere Familie ausgesucht haben. Also nicht, dass das ein blöder Unfall war, was manchmal auch so genannt wird, sondern dass das ganz bewusst auch geschieht. Dass wir uns, manchmal wird es so genannt, in dem Zwischenbereich so verabreden mit gewissen Seelen und dann bei einer Familie inkarnieren, um bei dieser Familie vielleicht genau das zu lernen. was unsere Seele noch zu lernen hat. Und wir dann in diese Familie hineingeboren werden und dann dies und jenes erleben und vielleicht dann auch mal in eine Phase kommen, wo wir uns dann fragen, ja, warum bin ich in der Familie geboren worden? Was hat das für einen Sinn und so? Und da können wir davon ausgehen, es hat immer einen Sinn. Wir können immer etwas lernen. Und vielleicht ist genau diese Familie, sind genau diese Seelen, die uns dabei unterstützen, dass wir an das Thema, das wir uns für dieses Leben vorgenommen haben, dass wir da optimal rankommen und dass wir da vielleicht ganz viel lernen können. Vielleicht sind wir in einer Situation, wo das Thema Hilflosigkeit hochkommt, wo wir überfordert sind, wo wir vielleicht nicht mehr ein noch auswissen. Vielleicht hat sich die Seele vorgenommen, das mal zu erleben. Vielleicht hat sich die Seele aber auch vorgenommen, zu lernen, sich abzugrenzen, sich nicht in alles reinziehen zu lassen, sich nicht sozusagen aufzuopfern für alle anderen. Vielleicht ist das Thema, das die Seele für dieses Leben gewählt hat. Und da gehört natürlich dann auch dazu, dass man auch vielleicht irgendwann einmal so Art untergeht, dass man dann überfordert ist, dass man hilflos ist und dass man dann ganz einfach nicht mehr anders kann, als das zu lernen. Ich muss mal Grenzen aufziehen. Ich muss einmal Grenzen aufzeigen. Ich kann nicht einfach alles mit mir machen lassen. Vielleicht ist das Thema. Vielleicht ist das Thema, das wir für dieses Leben gewählt haben, das Thema Vergebung. Wie können wir das lernen? Die Kraft der Vergebung zu entfalten. Oder vielleicht können wir sogar noch weitergehen. Vielleicht haben wir uns bereitgestellt, dass durch unser Erleben die Kraft der Vergebung größer wird, dass die stärker wird, dass das unser Beitrag zu dem Alleinen ist. Und wie kann man die Kraft der Vergebung lernen? Wie kann man die entfalten? Wie kann man die anwenden? Ja, natürlich nur, indem es was zu vergeben gibt. Also es geht nicht anders. Wenn es nichts zu vergeben gibt, können wir es nicht lernen. Also insofern kann es durchaus sein, dass wir in unserem Leben uns vielleicht ganz unbewusst Situationen schaffen, die schmerzlich sind, wo wir vielleicht anderen Schmerz zugefügt haben oder wo andere uns Schmerz zugefügt haben oder wo wir uns selber auch Schmerz zugefügt haben, wo wir über unsere Grenzen gegangen sind, wo wir nicht auf unseren Körper gehört haben, obwohl er schon deutliche Signale gegeben hat, wo wir ganz einfach nicht hören wollten. Und dann, ja, kommt so ein Bedürfnis vielleicht in uns hoch. Ich möchte da wieder rauskommen aus vielleicht auch aus Gefühlen der Scham und des schlechten Gewissens und vielleicht auch Angst, dass wir da schlechtes Karma gemacht haben und das jetzt ausbaden müssen und dann sozusagen Sünder sind für den Rest unseres Lebens. Das ist ja auch etwas, worin wir sehr gut trainiert sind. Sünder zu sein, es ist ja auch so ein kollektives Ding, dass wir da seit Jahrhunderten laufen haben, dieses Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, ich bin Sünder, ich bin ein großer Sünder, so werden wir, das ist eine Geistesformation, die wir antrainiert haben, und da ist es höchste Zeit, dass wir aus solchen destruktiven Geistesformationen oder Botschaften rauskommen und merken, ja, wir sind hier und wir machen natürlich nicht alles richtig. Sonst wären wir nicht hier, wenn wir alles immer richtig gemacht hätten. Da wären wir wahrscheinlich erleuchtet und müssten nicht nochmal hier wieder antreten. Menschsein bedeutet, dass man Fehler macht. Und Menschsein bedeutet auch zu lernen. Und Lernen bedeutet immer Fehler zu machen. Wir können nicht lernen, ohne Fehler zu machen. Es geht ganz einfach nicht. Und sich das auch mal bewusst zu machen, ja. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe vielleicht anderen Schmerz zugefügt oder andere haben mir Schmerz zugefügt. Andere benehmen sich so, dass ich darunter leiden muss. Ja. Vielleicht geht es darum, die Kraft der Vergebung zu lernen, zu praktizieren. Vielleicht geht es darum, das Abgrenzen zu lernen. Vielleicht geht es darum, nochmal eine neue Sicht auf das ganze Leben zu bekommen, neue Weisheit auch zu bekommen. einen neuen Durchblick zu bekommen. Vielleicht geht es darum, Mitgefühl zu lernen. Vielleicht geht es darum, Toleranz zu lernen. Oder noch viele, viele andere Dinge. Vielleicht geht es auch darum, ganz einfach einmal zu erfahren, was es bedeutet, hilflos zu sein. Ohne Kraft zu sein. Enttäuscht zu sein. Ausgestoßen zu sein. Alleine zu sein. Vielleicht sind das alles Erfahrungen, die wir uns vorgenommen haben und die durch andere Menschen vielleicht uns ermöglicht werden. Und ich hatte schon mal erwähnt, ausgerüstet mit diesem Erfahrungsschatz, haben wir natürlich eine größere Bewusstheit, eine größere Kompetenz, wenn wir wissen, wie es sich anfühlt, in einer Krise zu sein. Und das hatte ich ja schon erwähnt aus meinem eigenen Erleben. Wenn wir wissen, wie es sich anfühlt, in einer Depression zu sein, dann können wir natürlich, oder wenn wir wissen, wie es sich anfühlt, Angst zu haben oder hilflos zu sein oder enttäuscht zu sein oder verlassen zu werden oder zu verlassen, dann können wir natürlich mit jemandem, dem das gerade passiert oder der gerade in so einer Lebenssituation ist, können wir natürlich viel mehr Mitgefühl haben. Wenn wir immer auf einem moosgepolsterten Weg unterwegs gewesen wären, was wir uns alle wünschen, dass wir auf dem spirituellen Weg, dass es so langsam schön bergauf geht, bis wir dann irgendwann die vollkommene Freiheit verwirklicht haben und dieser Weg ist moosgepolstert, kein Steinchen liegt uns da im Weg. Ja, und dann treffen wir irgendjemand auf der Hälfte dieses Weges oder treffen unterwegs jemanden und der kommt zu uns und möchte mit uns ins Gespräch kommen und möchte vielleicht sein Anliegen oder seine Beschwernisse vortragen oder wie es ihm geht. Und wir sagen, ich weiß es nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Bei mir ist der Weg ganz moosgepolstert. Ich habe das noch nie erlebt. Du musst nur anders denken, du musst nur anders sein, du musst nur anders leben. Dann wird es für dich auch gut sein. Also der sagt doch, bist du noch ganz bei Sinnen? Also der will doch mit uns nichts zu tun haben. Der fühlt sich doch überhaupt nicht verstanden. Also ich denke, das ist schon ganz gut, wenn wir einen gewissen Erfahrungsschatz haben, wenn wir gewisse Krisen, gewisse schwierige Phasen auch durchgemacht haben. Ja. Und dann natürlich das anwenden, bewusster werden für unser eigenes Leben, aber auch im Umgang mit anderen Menschen. Auch wenn wir zum Beispiel die Tendenz haben, dass wir die Menschen immer negativ sehen, was nicht so schwer ist. Ich meine, momentan hat man ja das Gefühl, die sind alle total verrückt geworden, laufen wie die Lemminge, laufen sie sozusagen in den eigenen Abgrund, in den eigenen Abgrund entgegen. Ja. Also wo man denkt, ja, kann das noch sein? Also dass man so auf der falschen Spur gelandet ist. Und da kann es natürlich schon auch sein, dass man dann dem Menschen gegenüber so negative Gefühle hat. Und wenn dann auch noch andere Wesen darunter leiden müssen, also das ist nicht so schwer, da in diese Negativität auch reinzukommen. Aber wem hilft es? Wem hilft es? Hilft es uns selbst, diese Furche immer noch mehr auszubauen? Hilft es den anderen? Hilft es der Schöpfung? Hilft es der Erde? Hilft es der Menschheit? Oder hilft es vielleicht viel mehr, immer sich wieder dran zu erinnern, dass wir alle Buddha-Natur haben, dass wir alle den Samen der Erleuchtung in uns tragen und dass wir diesen Inkarnationsweg angetreten haben, um verschiedene Erfahrungen zu machen, aber letztendlich, um aus den Erfahrungen zu lernen und natürlich irgendwann wieder nach Hause zu kehren, wieder heimzukommen, wieder frei zu werden, wieder leicht und licht zu werden. Und gibt es nicht irgendeinen Menschen, der das sich nicht wünscht? Versuchen nicht alle Menschen, glücklich zu sein? Leider sind die Werkzeuge, die eingesetzt werden oder die Methoden, die angewandt werden, sind leider oft sehr, sehr verblendet, manchmal extrem verblendet. Ja. Aber die Sehnsucht, der Wunsch, das Bedürfnis ist bei uns allen gleich. Und im Großen und Ganzen versuchen wir es auch so gut es uns möglich umzusetzen. Auf der einen Seite versuchen wir möglichst viel zu bekommen, was uns glücklich machen soll. Und auf der anderen Seite versuchen wir möglichst viel loszuwerden, was uns unglücklich macht. Das macht doch jeder. Soll man deswegen die Menschen ablehnen, die Menschen vielleicht sogar hassen, weil sie verblendet sind und eben weil sie verblendet sind, vielleicht auch voller Angst sind? Das ist immer, das gehört immer zusammen. Das ist wichtig, sich das vielleicht auch mal bewusst zu machen, wo Verblendung da ist. Und Verblendung meint immer die Ich-Bezogenheit. Ich bin das Zentrum des Universums. Ich bin hier und abgetrennt vom Rest der Schöpfung. Ich bin getrennt von allem Sein. Und bedingt durch dieses Getrenntsein, durch dieses sich Abschotten, entsteht natürlich eine gewisse Enge, entsteht natürlich ein gewisser Druck, ja, eine gewisse Unfreiheit, ein gewisses Gefängnis auch, könnte man sagen. Und dann versucht man irgendwie aus diesem Gefängnis rauszukommen. Und je mehr man sich abschottet, je mehr man sozusagen sich abtrennt von dem All-Einen, desto mangelhafter ist natürlich der Zustand, in dem wir uns befinden. Und wenn wir uns ganz extrem abtrennen, dann sind wir ja total getrennt von der Fülle des Lebens, von der Fülle der Schöpfung. Und dass das mit einem großen Mangel einhergeht, das ist ja wohl selbstverständlich. Und was versucht man dann? Man versucht auch möglichst durch Gierbefriedigung, durch möglichst viel Konsum, versucht man diesen Mangel zu beheben. Und leider geschieht das Gegenteil. Je mehr wir diesen Mangel auf die Art versuchen zu beheben, desto kräftiger wird der Mangel. Wie Wilhelm Busch das so schön ausgedrückt hat: Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Also das ist eigentlich das, was passiert. Wir befriedigen den einen Wunsch und im nächsten Augenblick sind zwei neue Wünsche da. Kennen wir das nicht alle? Waren nicht auch schon Fragen zu dem Thema da? Was soll man damit machen? Immer wieder dieses Begehren auch, immer wieder diese Lust, immer wieder dieses Haben wollen. Auch in der Meditation natürlich. Auch total interessant ist immer in der Meditation zu beobachten. Auch da ist der Geist natürlich mit dem gleichen Programm unterwegs. Das, was wir im Alltag versuchen, das will er natürlich jetzt in der Meditation auch weiterführen. Spiritueller Materialismus wurde das einmal von Chögyam Trungpa, einem tibetischen Lehrer, genannt. Spiritueller Materialismus. Also sind wir auf dem spirituellen Weg und die Einstellung ist die gleiche. Ich will haben. Sich immer wieder bewusst machen. Wir haben schon alles, was wir uns nur wünschen können. Wir müssen da nicht noch was dazu tun. Ganz im Gegenteil. Wir müssen alles, was wir haben, mit dem wir identifiziert sind, mit dem wir glauben, dass wir sind, mit diesem Ich-Gebäude, mit dieser Ich-Abgrenzung, das müssen wir oder dürfen wir alles loslassen, sodass es offen und weit wird, licht und leicht und ganz entspannt wird. Im Allgemeinen ist es so, dass uns das Leben immer wieder solche Situationen und Momente schenkt, wo es weit wird, wo es sich auflöst, wo es heilen möchte, wo mich mein Partner, meine Partnerin verlässt, mein großer Teil meines Ich-Gebäudes, mein. Oder ich verliere meinen Beruf, mein Beruf oder was auch immer, womit wir identifiziert sind. Und es ist auch mal eine ganz interessante Untersuchung. Mit was bin ich denn am meisten identifiziert? Womit habe ich mein Ich-Gebäude aufgebaut? Was würde mir am schwersten fallen, loszulassen? Oder wo würde ich total in Panik kommen, wenn das wegbrechen würde? Und der Buddha hat davon gesprochen, dass das tatsächlich wie ein Ich-Gebäude ist. Und er hat dann irgendwann gesehen, er hat dann das Dach eingebrochen, hat die Sparren durchbrochen und ich habe gesehen, du wirst nie mehr entstehen. So hat er es ausgedrückt in einem Dhammapada-Vers. Und was machen wir, wenn vielleicht der Wand rausfällt oder wenn das Dach einbricht? Ja, so schnell wie möglich reparieren natürlich. Wir halten es nicht aus, dass da jetzt auf einmal eine Wand heraus ist und dann offene und weite da ist. Wir wollen sofort wieder diese Wand schließen, sofort wieder unsere alte Sicherheit in Anführungszeichen gewinnen. Ja? Nächster Partner, nächste Partnerin. Klar, noch ein bisschen mit mehr Angst besetzt, könnte ja wieder schief gehen. Ja? Oder ich lasse mich gar nicht mehr drauf ein, vor lauter Angst, ja, dass wieder schief gehen könnte. Ja, und so verbringt man dann sein Leben mit Angst und vermeiden und haben wollen und so weiter. Ja. Und die Furchen werden vielleicht tiefer und tiefer. Und wir tun uns vielleicht immer schwerer, da noch mehr rauszukommen. Drum, so ein Meditationskurs ist eine optimale Gelegenheit, da einen neuen Entschluss zu fassen. Neu sich auszurichten. Nochmal auch den Entschluss zu fassen, ich werde mehr auf meine Gedanken aufpassen. Und das können wir ja in der Meditation optimal üben. Ja. Vielleicht auch ruhig, wenn wir uns immer noch schwer tun mit dem Loslassen der Gedanken. Vielleicht ruhig auch mal genau untersuchen, was denke ich denn da die ganze Zeit? Tut mir das gut oder bestätigt es eher mein Ich? Ja. Im Allgemeinen ist es eigentlich nichts anderes wie eine ständige Ich-Bestätigung, die da stattfindet. Ich denke, also bin ich. Deswegen muss man noch gar nicht irgendwas Besonderes denken. Oft ist es ja noch ein spezielles problematisches Denken oder oft ein negatives Denken oder Denken, das mich besonders wichtig macht, das mich unentbehrlich macht. Aber allein das Denken an und für sich schon ist eine ständige Ich-Bestätigung. Ich denke, also bin ich. Ja, wer denkt denn da? Ich denke. Und deswegen tun wir uns auch so schwer, mal das Denken loszulassen. Weil sich dann eine Welt öffnet, eine Seinswelt öffnet, die weiter wird, die offener wird, wo eben der Preis, den wir für diese Welt bezahlen, das Ich ist, die Ich-Bezogenheit. Und ein Großteil unserer Ich-Bezogenheit ist eben unser Denken oder unser Machen. Das Machen ist genauso stark. Ich mache, also bin ich. Deswegen sind wir alle so am Machen. Momentan hat man das Gefühl, wir machen mehr als irgendwann einmal, als irgendwann schon mal gegeben hat. Also es ist so viel Stress da, so viel Machen da, so viel Aktionismus da. Und man hat wirklich das Gefühl, je weiter man sich wegbewegt von sich selber, je weiter man an die Peripherie kommt, je weiter man sich wegbewegt vom Leben auch, desto mehr gibt's zu tun. Desto mehr hat man das Gefühl, ich muss machen, dass ich das den Schaden begrenze oder dass ich das, was ich da, was da alles schiefgelaufen ist, was da an Fehlentwicklung stattgefunden hat, dass das repariert wird. Und die Absicht ist wieder eine gute vielleicht. Wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen, diese Klimaerwärmung, diese Klimakrise. Wir müssen es irgendwie in den Griff bekommen. E-Mobilität. Möglichst jetzt halt alles umstellen auf E-Mobilität. Oder wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen, wir müssen mehr Informationen bekommen, möglichst alles digitalisieren. Wir haben einen großen Schub bekommen in der Corona-Zeit. Es ist viel vorwärts gegangen. Und trotzdem sind wir immer noch hinten dran. Wir müssen schauen, dass wir nicht abgehängt werden. Wir müssen beschleunigen. Kostet alles wahnsinnig viel Energie. Jetzt sind wir dabei, Quantencomputer zu entwickeln. Wir sind dabei, künstliche Intelligenz voranzubringen. Alles mit wahnsinnig viel Energie verbunden. Ja, wo kommt die Energie her? Ja. Vielleicht entdeckt man mal was. Wird auch gesagt, es gibt freie Energie. Vielleicht kriegt man Zugang zu dieser freien Energie. Wir haben die Sonnenenergie. Ja, eine Möglichkeit, vielleicht noch mal viel mehr Energie zu bekommen. Aber es ist schon auch ein sehr fragliches Geschehen, das da auch stattfindet, wo man manchmal so das Gefühl hat, es wäre gut, einmal noch mal ein bisschen innezuhalten und noch mal genau zu schauen, um was geht es denn wirklich, als so in den Aktionismus zu kommen. machen. Machen, machen, machen. Wir müssen es machen. Wir als Menschheit müssen die Sache in Ordnung bringen. Vielleicht. Vielleicht. Aber vielleicht wächst uns auch über den Kopf. Vielleicht ist da auch so diese, irgendwann geben wir klein bei und sagen, bitte, lieber Gott, hilf uns. Oder wie immer wir das ausdrücken wollen. Buddha Dhamma Sangha, Zuflucht nehmen. Zu den Devas Zuflucht nehmen. Bitte helft uns, wir kriegen das nicht mehr hin. Wir werden wieder demütiger. Ja? Vielleicht, wenn der Druck groß genug ist. Und öffnen uns für diese Kraftquellen, für diese Möglichkeiten. Schwierigkeit, sich dafür zu öffnen, ist immer wieder die gleiche. Wir müssen unsere Ich-Bezogenheit loslassen. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Ob es in der Meditation ist oder ja, in unserem individuellen Alltag ist oder ob es in unserer kollektiven Entwicklung ist. In der Meditation, da wissen wir, wie schwer es ist, das Denken einmal loszulassen. Ja, da auch vielleicht einmal trauen, vertrauen. Es gibt eine Welt jenseits des Denkens. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht oft erlebt haben oder nur ansatzweise erlebt haben. Es gibt diese Ruheplätze, es gibt diese Oasen. Es sind vorhanden, es gibt diese Zwischenbereiche, diese Momente. Vielleicht haben wir schon erlebt, dass nicht der nächste Gedanke sofort auf den vorhergehenden kommt. Vielleicht ist als kleiner Zwischenraum entstanden. Und dann vielleicht die Aufmerksamkeit auf den Zwischenraum richten und nicht auf den nächsten Gedanken ausrichten. Was kommt als nächstes? Sondern mal die Aufmerksamkeit auf den Zwischenraum richten. Und vielleicht versuchen, den Zwischenraum etwas mehr Raum zu geben, etwas mehr da sein zu lassen, etwas mehr weit werden zu lassen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie wir in eine tiefere Meditation reinkommen können. Wo es mal ein bisschen weiter wird, ein bisschen stiller wird, ein bisschen ruhiger wird. Und ist das nicht auch das, was wir uns wünschen von einem Meditationskurs, dass wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir mal ein bisschen durchatmen können. Interessanterweise, auch da geht es darum, das Machen loszulassen. Wir versuchen, diese Zwischenräume dann länger zu machen. Ja, auf der einen Seite vielleicht tatsächlich eine Bereitschaft, die wir da haben müssen. Und gleichzeitig ist dieses Machen irgendwie auch mit einer gewissen Gefahr verbunden. Vielleicht da eine Haltung einnehmen, der Zwischenraum darf größer werden. So ein bisschen eine passive Haltung. Es darf einmal eine Pause entstehen. Es darf mal ruhig werden. Es ist ja auch etwas, wo wir fast nicht mehr aushalten, wo in jedem Geschäft, wo man sich reinbegibt, ständig irgendeine Schallquelle da ist. Gell? Und uns das dann, also ganz unangenehm fast ist, wenn wir mal in einem Bereich sind, wo es total ruhig ist. Nicht? Wenn wir zu Hause sind, dann schaltet man beim Autofahren ein Radio an oder den Fernseher an oder was auch immer. Also wir sind so beschallt jeden Tag, also so dass uns gar nicht so leicht fällt, uns dem Ruhigen, dem Stillen einmal hinzugeben. Scheinbar ist es langweilig. Da passiert zu wenig. Das kann es doch nicht sein, um was es geht. Ist doch total langweilig, wenn nichts passiert. Mal diese Langeweile mal aushalten. Sich dieser Langeweile einmal hingeben. Sich der Langeweile, der langen Ruhe einmal anvertrauen. Mal anfangen, die zu genießen, die Langeweile. Und nicht in so einen Aktionismus zurückkehren. Eine Langeweile, die wir erleben dürfen. Und dann einmal erforschen, entdecken, was ist denn in der Langeweile zu entdecken? Und das ist dann das Mysterium, möchte ich fast sagen, dieses Geschehens. Je mehr wir uns einlassen auf diese Momente, auf diese Zwischenräume, auf diese langen Weilen, desto interessanter wird es. Desto, ja, fast spektakulärer, möchte ich sagen, ohne jetzt da wieder in eine falsche Richtung zu weisen, wird es. Interessanterweise nicht je mehr passiert, desto erfüllender wird es, sondern im Gegenteil möchte ich fast sagen, je weniger passiert, desto erfüllender wird es. Je friedlicher es wird, desto erfüllender wird es. Je tiefer es wird natürlich auch, desto erfüllender wird es. Und da ist so viel in uns vorhanden, so viel zu entdecken, so viel zu erforschen. Da ist ein ganzes Universum in uns vorhanden und das stimmt tatsächlich, das war auch in einer Frage gestern Abend vorhanden. Wir müssen vielleicht gar nicht irgendwo das Universum neu entdecken. Wir müssen gar nicht unbedingt auf dem Mars oder wo auch immer hin. Wir haben alles in uns. Das stimmt tatsächlich. Aber nochmal zurück. Es kann sein, dass durch ein äußeres Erleben ein innerer Ort auch angetriggert wird. Was in der Meditation passiert ist, dass wir versuchen, auf der einen Seite mehr und mehr loszulassen von unserer Sinneswelt, von unserer Gedankenwelt. Ich vergleiche das manchmal mit, wenn wir in die Tiefe kommen wollen, was ja in der Meditation möglich ist, vergleiche das manchmal mit einem Seil, das aus Tausenden von Fäden besteht. Und wenn diese tausend Fäden nicht gebündelt sind und wir diese tausend Fäden sozusagen in einen Teich versenken wollen, in die Tiefe senken wollen, dann wird es sein, dass diese tausend Fäden auf der Wasseroberfläche schwimmen bleiben. Und nicht nur, dass sie auf der Wasseroberfläche schwimmen bleiben und nicht in die Tiefe gehen, sondern uns auch den Blick verwehren in die Tiefe. Wenn wir jetzt diese tausend Fäden zusammenbündeln und ein Seil davon gestalten und dieses Seil in das Wasser reingeben, dann ist es gut möglich, dass dieses Seil sich in das Wasser hineinsenkt. Und ähnlich ist es mit unserem Geist, wenn wir den Geist einmal nicht mehr erlauben, dass er sich ständig zerstreut, sondern den Geist bündeln, dann kann es sein, dass er tatsächlich in die Tiefe geht. Da kann es sein auch, dass dadurch natürlich auch so kleine lichte Spalten auch entstehen, so Zwischenräume auch entstehen, wo vielleicht eine tiefere Schicht des Seins zum Vorschein kommt. Wir haben das alle schon erlebt. Es ist nichts Neues für uns. Wir kennen das alle. So ein Berührtsein, vielleicht auch so ein Ergriffensein, so wo die Tränen kommen, wo vor lauter Berührtsein. So ein, wo es einen durch und durch geht und man auf einmal in eine ganz andere Art von Bewusstsein auch kommt. Und wenn man dann sich vielleicht erinnert, was war da für eine äußere Situation, was ist da geschehen, warum ist mir das passiert, dass ich da so berührt war? Und die Ursache ist meistens, dass wir in dem Moment nicht gedacht haben. Dass wir in dem Moment uns ganz dem gegenwärtigen Moment, dem gegenwärtigen Erleben hingegeben haben und ganz darin aufgegangen sind und dadurch in ein neues Erleben hineingerutscht sind. Hier in der Meditation versuchen wir das zu üben, zu trainieren. Dem Geist nicht immer wieder zu erlauben, dass er sich da immer wieder sozusagen in die Welt der 10.000 Dinge ablenkt oder entschwindet. Sondern den Geist mehr und mehr zu bündeln, sodass er vielleicht tatsächlich einmal in die Tiefe gehen kann. Ein Preis, den wir dafür zahlen, ist die Ich-Bezogenheit. Diese sogenannte Sicherheit, die wir glauben, in unserem Leben zu haben. Gleichzeitig, wenn wir das einmal untersuchen, diese Sicherheit, die wir glauben zu haben, dieses Ich-Gebäude, aus dem wir bestehen, aus diesen ganzen Identifikationen, aus denen wir bestehen. Wenn wir das untersuchen, und wir werden jetzt gleich zur Kontemplation noch anschließend machen, um da vielleicht auch noch ein bisschen tiefer einzudringen, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass sich alles die ganze Zeit auflöst. Ob es uns passt oder nicht. Alles ist vergänglich. Sind wir noch mit den Menschen zusammen, mit denen wir in unserer Kindheit zusammen waren? Sind wir noch am gleichen Arbeitsplatz? sind wir noch mit dem gleichen Partner, der gleichen Partnerin zusammen, wo wir am Anfang unserer Beziehungskarriere verbunden waren? Ist noch der gleiche Arbeitsplatz? Sind wir noch in der Schule? Ja, irgendwie schon. Wie viel hat sich geändert in unserem Leben und wie viel ändert sich täglich? Ja. Zum Beispiel, wo sind die Gedanken, die ich heute schon gedacht habe, mit denen ich ja total identifiziert bin? Wo sind die Gedanken, die ich vor 5 Minuten gehabt habe? Kann sich jemand noch an die Gedanken erinnern? Ungefähr, vage vielleicht. Aber letztendlich sind die Gedanken weg. Und zwar für immer. Es wären konditioniert durch unser Sein, durch unser karmisches Wirken, auch durch unser lebensgestaltendes Wirken, kommen ähnliche Gedanken wieder hoch, natürlich. Aber diese Gedanken, der Gedanke, den wir jetzt haben, der ist jetzt schon wieder weg. Und der wird nie mehr wiederkommen. Das ist das Schöne vielleicht auch. Im Hinblick auf unser karmisches Geschehen und im Hinblick auf unsere Furchen, unter denen einige von uns natürlich auch leiden, dass wir jeden Augenblick die Möglichkeit haben, aus diesen Furchen auszusteigen. Und je öfter wir natürlich aus diesen Furchen aussteigen und neue Furchen kreieren, desto besser. Hoffentlich heilsame neue Furchen kreieren. Deswegen eben so den Entschluss fassen. Ich wäre jetzt zum Kraftquellenforscher, ich wäre jetzt zum Kraftquellenentdecker oder ich wäre jetzt zum wie immer wir das nennen wollen. Vielleicht fällt euch ein guter Begriff ein, den ihr dafür verwenden möchtet. Wir werden uns jetzt mehr und mehr auf das Heile ausrichten. Und nicht nur, dass wir dadurch einen großen Beitrag für unser eigenes Heilwerden leisten, sondern dass wir dadurch natürlich auch einen wunderbaren Beitrag für das große kollektive Geschehen leisten.